Und was ich jetzt eben total spannend finde, dass es eben dann diese Companies gibt, die totale Early Adopter sind. Ne? Zum Beispiel die Pharmafirma Moderna, die setzen total stark auf ChatGPT und auch auf OpenAI. Und ich glaube, die haben ja irgendwie 200 customized GPTs bei sich im Einsatz. Ich sag mal, für administrative Prozesse, für Marketing-Sachen, aber eben auch für Research, ja. Und dann ist eben das Spannende, ne? Es gibt eben durchaus Leute, die sehr, sehr anspruchsvolle Sachen machen, wirklich in so einem, wie sagt man, High-Stakes-Bereich, ne, wo es halt nicht nur darum geht, irgendwie lustige Bilder zu machen, sondern wirklich Forschung oder Finance. Und andere sind eben der Meinung, dass man es eben noch nicht mal benutzen kann, um eine E-Mail zu schreiben.
Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Bursek und dies ist Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Bei mir zu Gast ist gleich Dr. Theo Pham, sozusagen die Eminenz des deutschen KI-Erklärmarktes. Theo hat irgendwie so ein ganz hervorragend entwickeltes Gen zum Verstehen und Erklären neuer Technologien und vor allen Dingen auch möglicher Einsatz- und Entwicklungsszenarien damit. So natürlich auch zum Thema KI. Er bildet unter anderem Unternehmen weiter, gibt seine Einschätzung an Investoren. Ich würde den Theo eigentlich gern Stammgast nennen, aber ich glaube, das ist auch schon wieder November 23, ein Jahr her, dass er bei uns war. Da war ich fast noch nicht erwachsen. Heute möchte ich Theo ausquetschen zu Themen wie: Welchen Impact auf die Wertschöpfung hat AI schon in den Unternehmen, die ihm so über den Weg laufen? Welche Schwerpunkte setzt er vielleicht in seinen Workshops und Beratungen? Und welche Trendthemen zum Thema AI laufen ihm so über den Weg? Also Theos Begeisterung, habe ich nämlich gemerkt in der Vergangenheit, ist immer ein ganz guter Prädiktor für große neue Trends. Jetzt endlich mal wieder live und in Farbe und für mich zum Anfassen. Dr. Theo Pham, schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass wir das mal wieder so richtig live und in Person machen können im schönen Podstars Podcast-Studio.
Wir versuchen so ein bisschen so ein Segment zu etablieren, wo wir, bevor wir über die ganzen Themen eingehen, wo ich eigentlich wirklich mal von dir privat persönlich wissen möchte, wo setzt du AI ein? Was hat vielleicht, welche deiner Daily Habits hat AI in den letzten Monaten nur so beeinflusst, damit man mal so gucken kann, vielleicht gibt es da Use Cases, die auch in unserem Leben Sinn machen. Also fällt dir da irgendwas ein, gern auch privat oder sowas?
Vom Background her bin ich ja Wirtschaftswissenschaftler und ich habe immer so ein bisschen bereut, warum habe ich nicht Informatik studiert, ne? Das war immer so mein Hinterkopf. Und dann kennt man das ja immer am Jahresanfang mit den Neujahrsvorsätzen. Das ist das Jahr, in dem ich programmieren lerne. Und dann lädt man sich irgendwie so einen Online-Kurs runter, Python für Anfänger und so weiter. Habe ich nie gemacht. Jetzt mit generativer KI kann man ja einfach nur mit Prompting dann natürlich auch was programmieren. Ich habe dann letztens mit ChatGPT mein erstes Browser-Game programmiert.
Wow.
Also wirklich so ganz basic. Einfach irgendwie eingegeben, programmiere mir ein Browser-Game so wie Pong. Das soll so und so designt sein.
Ja.
Kreiere dazu eine HTML-Datei, die ich sofort vom Browser aus starten kann.
Ja.
Und 20 Sekunden später war das Browser-Game da und auch funktional.
Ich kenne diese Use Cases und finde die auch super schön und genau wie du, ich hätte auch gern programmieren gelernt, habe es jetzt über Gen AI hinbekommen, dass ich dann irgendwie so meine kleinen Ideen, also zum Glück habe ich nicht so komplizierte Ideen in meinem Kopf, deswegen kann ich das mit Gen AI gut hinbekommen, insofern das ist ein Use Case, den ich total wiedererkenne und wo man schon das Gefühl hat, dass man da so einen kleinen Vorteil hat auch gegenüber anderen, weil man das für Dinge einsetzen kann, die andere dann immer noch überraschen, glaube ich.
Das Spannende war dann aber, ich habe dann einen Freund zum Mittagessen getroffen und habe ganz stolz von meinen ersten Programmierabenteuern erzählt. Und der sagte mir, naja, seine 8 Jahre alte Tochter, die programmiert jetzt auch schon und die macht jetzt eben in Roblox Studio, eben auch schon mit Hilfe von Gen AI, entwirft die eben schon richtige Welten, ja. Das heißt, ich bin sozusagen Level 0 bis Level 1, was dieses Gen AI-Programmieren angeht. Level 2 ist dann vielleicht die Tochter des Freundes.
Ja.
Aber wenn es die Big Boys machen, eben Amazon, da hat ja eben auch der CEO von Amazon letztens gesagt, dass sie bei einem bestimmten Projekt 5000 Mann Jahre gespart haben an Entwickleraufwand.
Durch Gen AI?
Ja, genau. Kann ich gar nicht so die Zahl so richtig fassen. 5000 Mann Jahre.
Ja.
Und der hat irgendwie diese Effizienzen auf 250 Millionen beziffert, ja. Und das ist eben einer von diesen Use Cases, die so langsam eben aufploppen, wo man eben sieht, okay, gut, mit Gen AI kann man eben viel mehr machen, als jetzt irgendwie lustige Texte schreiben. Und ich glaube, auf diese Use Cases werden wir heute auch zu sprechen kommen.
Total gerne. Und jetzt sind wir schon mittendrin. Also jetzt muss ich da unbedingt nochmal anknüpfen. Ich habe gerade neulich gelesen, dass bei der Auswertung von wie produktiv sind Entwickler und Entwicklerinnen durch Gen AI, dass da zwar gesagt wird, die haben so und so viel häufiger ihren Code committed als früher, was als Produktivitätssignal ist. Was aber, wenn man genauer hinguckt, überhaupt nicht der Fall ist, weil, glaube ich, auch 43% oh Gott, mehr Bugs oder schlechterer Code rausgekommen ist. Also vielleicht, wenn Amazon da wahnsinnig gute Systeme hat, kann das gut klappen. Aber ich glaube, auch im breiten Markt gibt es gerade professionelle Entwickler sehen da durchaus auch noch Grenzen. Also ich hatte gerade letzte Woche dann immer diese Zahlen gehört, dass manches bei genauem Hinsehen dann doch nicht so produktiv ist.
Ich glaube, das ist halt immer total, ja, ich sag mal, nicht, also sehr heterogen, ja, glaube ich, wie das am Markt ist. Ne? Auf der einen Seite gibt es natürlich immer diesen Hype von wegen, ja, der 10x-Programmierer und jeder kann jetzt alles irgendwie 100-mal schneller machen. Dann unterhält man sich mit Leuten aus der Praxis, dann ist eben, wie du sagst, doch nicht so einfach. Ja. Ich habe aber gerade letzte Woche auch hier in Berlin einen Workshop gemacht.
Hier in Berlin? Wo sind wir gerade?
In Hamburg. Ja, nee, in Berlin einen Workshop gemacht. Da habe ich auch mit dem CTO gesprochen von einer etwas größeren Company und der bezifferte so die Produktivitätsgewinne auf so 40% aus seiner Denke heraus. Wobei er meinte, dass die Seniorenentwickler viel stärker davon profitieren, weil die eben dann eher sehen, wo man vielleicht einen Shortcut machen kann oder weil die eher so das Judgment haben zu sagen, ja, da ist ein Bug, das bringt mir jetzt wirklich was. Und die ganz juniorigen Menschen, die können es vielleicht noch gar nicht so gut einschätzen.
Ja, interessant. Also auch wieder gemein, dass, dass man dann sowas hört und dass auf der anderen Seite dann, also ich habe oft lese ich genau das Gegenteil, dass welche, die Anfänger sind, so wie du und ich, um uns jetzt mal so billig in eine Gruppe zu schmeißen, wahnsinnige Fortschritte machen können, aber jemand, der schon 8 Jahre echt programmieren kann, dann doch am Ende nicht so viel Fortschritt hat. Insofern ist interessant, dass man dann 3 Leute fragt und 5 Meinungen bekommt. Also das ist wieder so ein Signal, dass bei AI doch noch unheimlich viele Bälle in der Luft sind und die Orientierung wahnsinnig schwer fällt.
Definitiv, weil ich mich jetzt sozusagen als schlimmer Anfänger, aber ich glaube, bei diesen juniorigen Positionen, die es ja wirklich auch beruflich machen wollen. Ich glaube, da können wir langfristig auf ein Problem hinauslaufen, denn beim typischen Jobeinstieg, da machst du als Junior ja irgendwelche Aufgaben, die nicht wahnsinnig anspruchsvoll sind, ja, wo du auch nicht so viel nachdenken musst. So, das kann jetzt irgendwie sein im Online-Marketing, dass du irgendwelche Kampagnen einbuchst. Es kann
Tabellen
sein, dass du
sauber machen.
SEO-Texte schreibst. Es kann im Investment-Banking oder in der Beratung sein, dass du Präsentationen baust. Und jetzt gibt es eben das Thema, ja, es gibt jetzt KI, die können ganz viel davon machen, aber dann ist die Frage, okay, brauche ich den Junior überhaupt noch? Und finden die überhaupt noch den Einstieg in diese Branche? Oder haben wir in Zukunft vielleicht nur noch irgendwelche Senioren-Menschen mit viel Erfahrung, die steuern so ihre 10 KI-Tools oder KI-Agenten und brauchen vielleicht gar nicht mehr diese Juniors, ja? Das heißt, ich glaube, der Jobeinstieg für Juniors könnte tendenziell schwieriger werden, weil die ja am ehesten durch KI ersetzt werden können, im Gegensatz eben zu den erfahrenen Leuten.
Die armen jungen Leute, ich glaube, keine Generation hat so viel Zukunftsängste und depressive Stimmung wie die aktuelle Generation. Also das wird ja wahrscheinlich auch nochmal nicht helfen, wenn man dann auch noch hört, der Einstieg für Junioren wird eher schwieriger als besser. Oh je.
Ich glaube beides. Auf der einen Seite glaube ich, dass es natürlich Leute gibt, die total fit sind, was diese ganzen KI-Tools angeht, die vielleicht komplett dadurch irgendwie Studium und die ersten 5 Berufsjahre überspringen können, wenn sie einfach schon mit 16 fit sind in diesen Tools. Aber auf der anderen Seite, wenn du halt nicht so affin dafür bist, dann glaube ich, ja, wird es sicherlich nicht einfacher am Markt.
Theo, was machst du eigentlich in Hamburg?
Ich bin morgen Speaker auf der Babygod Business Konferenz. Das ist ja so eine Social Media Konferenz von der Ann-Kathrin Schmitz.
Ja.
Da bin ich jetzt seit einigen Jahren als Speaker mal dabei. Immer ein cooles Event.
Himbeer-Sahnetorte.
Genau, ja.
Auf Instagram.
Auf Instagram, genau. Und da spreche ich natürlich auch über den State of AI und natürlich vor allem, was AI jetzt eben für Marketer und Content Creator schon leisten kann oder noch nicht leisten kann. Und spannenderweise ist jetzt ja auch so fast das 2-jährige Jubiläum von ChatGPT, also dieser ganzen Gen-AI-Revolution. Und da ist ja mal ganz hilfreich, da auch so ein bisschen Fazit zu ziehen. Wo stehen wir da wirklich und wer sind die Gewinner und Verlierer?
Gewinner und Verlierer ist ein gutes Thema. Ich habe mich so ein bisschen auf deinem hervorragenden LinkedIn eingelesen. Da hast du gerade über Nvidia gepostet. Die haben All-Time-High. Was sind so deine Gedanken dazu?
Global gesehen glaube ich, dass erstmal viel zu wenig Leute in Aktien investieren. Ja, also darauf können wir vielleicht nochmal im Detail kommen. Aber letztendlich, wenn diese ganzen Companies, ne, also in der letzten Internet-Generation, ob es jetzt irgendwie Amazon, Google war, Meta oder jetzt eben auch Apple, die haben ja einfach wahnsinnig viel Wert und Vermögen in der Bevölkerung geschaffen, ja, sowohl für die Gründer als auch für die Mitarbeiter.
Genau, also der Amazon-Gründer Jeff Bezos hat, glaube ich, mehrere 10.000 Millionäre geschaffen.
Genau, ja, also und das ist spannend, ne? Wenn du mal in diese Listen reinguckst, der reichsten Menschen der Welt, ja, sind natürlich irgendwie Zuckerberg und Bezos und so weiter. Warum? Klar, die haben diese Companies gegründet, aber natürlich vor allem, weil deren Stock sich irgendwie verzehntausendfach hat. Und im Silicon Valley hast du ja immer diese ganzen Early Employees. Und die sind dann ja auch, weiß nicht, haben natürlich ihre Aktienoptionen bekommen und so weiter. Das Ding ist aber, auch wir als ganz gemeine Anleger, ne, hatten ja die Möglichkeit oder haben die Möglichkeit, in diese Aktien zu investieren. Selbst eine total etablierte Aktie wie ein Apple hat sich in den letzten 10 Jahren noch verzehnfacht.
Ja, krass, ne?
Und jetzt kommen wir auf unseren Nvidia. Hm. Die haben sich in den letzten 2 Jahren verelffacht seit dem Start von ChatGPT. Und ich glaube, diese ganze KI-Story, das sind sehr vielschichtig. Das eine ist natürlich, was bedeutet es technologisch für unsere Arbeitswelt und so weiter. Aber ich glaube, dass diese große Opportunity einfach für uns alle da ist, halt irgendwie an diesem KI-Boom zu partizipieren, sei es beruflich oder als Investor. Und ich glaube, da laufen immer noch zu viele Leute sozusagen mit geschlossenen irgendwie Augen rum und sehen diese Opportunity nicht. Wobei man fairerweise auch sagen muss, eine Company wie Nvidia, so ein Wachstum gab es halt noch nie. Dass eine Company sich verelffacht, die sieht man bei kleinen Startups oder bei neuen IPOs. Dass eine Company aber mehr wert ist als der komplette DAX und wertvoller wird als Microsoft innerhalb von 2 Jahren, hat man einfach noch nie gesehen.
Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn ich ein Venn-Diagramm machen würde zwischen Meme-Liebhabern, Aktien-Gamblern und den aktuellen KI-Stocks, dann ist da eine relativ große Überschneidung. Also siehst du irgendwelche Anzeichen, dass einiges von diesen Wachstumswerten vielleicht auch wieder sich korrigieren könnte?
Das sehe ich gerade bei Nvidia nicht. Mhm. Das Gute ist ja, dass es da ja tatsächliche Zahlen und Earnings gibt. Da kann man ja alle 3 Monate schauen, wieso die Lage ist. Jetzt im Vergleich zu irgendwie Krypto oder Meme-Stocks oder sowas.
Weißt du, hast du im Kopf, ich habe es natürlich nicht, ja. Hast du im Kopf ungefähr, wie die Marktkapitalisierung im Verhältnis zu deren Gewinnen ist?
Also die haben ja ein Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell von etwa 60. Mhm. Und da sagen die Leute erstmal, Mensch, 60 ist aber total viel.
Ja.
Aber das berücksichtigt ja immer sozusagen die letzten 12 Monate. Und da gibt es ja immer noch dieses Forward-Looking-Kursgewinnverhältnis. Und da schaust du eben die Projektionen fürs nächste Jahr an. Und diese Company, die wächst ja einfach unglaublich stark. Und wenn du da einfach nur ein Jahr in die Zukunft schaust, dann ist Nvidia auf der Basis so gesehen sogar günstiger als Microsoft zu haben, weil einfach das Wachstum halt unglaublich stark ist. Und wenn man sich mal diese Market Caps anschaut, dann haben wir ja mittlerweile, es wird ja immer über diese Magnificent Seven in den USA gesprochen. Also eben Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta. Früher auch noch Tesla. Mhm. Tesla ist ja aus diesem Trillion-Dollar-Club ja rausgeflogen, die sind ja nicht mehr so viel wert. Dafür ist eben TSMC, der Produzent von diesen Chips, aufgestiegen in diese Garde der Trillion-Dollar-Companies.
TSMC heißt, ist Chip-Lieferant für Nvidia, ne?
Genau, die produzieren die Chips, Nvidia macht eigentlich nur das Design und kauft dann eben die Chips bei TSMC ein.
Und TSMC sitzt in Taiwan.
Die sitzt in Taiwan, genau, ja. Wobei, es gibt immer so ein bisschen so diesen, ich glaube mal, dieses Missverständnis, dass Nvidia einfach nur Chips bei TSMC kauft und die dann einfach mit einer höheren Marge weiterverkauft.
Aufkleber rauf und weiter.
Genau, aber Nvidia verkauft ja im Prinzip komplette Systeme, also komplette Datacenter, einfach riesige Racks von Computern, von denen dann TSMC produzierte Chips eben nur ein kleiner Teil sind. Und dann gibt es eben noch ganz viele andere Komponenten, die Nvidia eben noch mit da reinschmeißt. Aber rein auf den Verhältnissen her ist ja Nvidia jetzt 3,5 Billionen wert, also 3.500 Milliarden Dollar. Das größte Unternehmen im DAX ist SAP mit ungefähr 250 Milliarden. Da haben wir ja noch eine Company wie Intel zum Beispiel. Und da gab es ja letztens diese etwas provokante Schlagzeile, dass Jensen Huang, der CEO von Nvidia, mit seinem Privatvermögen mittlerweile Intel kaufen könnte, weil Nvidia selbst ja 36 mal so fett ist wie Intel, also Intel ungefähr 80 Milliarden. Und Jensen Huang hat ja ungefähr 120 Milliarden.
Der hat auch gerade ein bisschen Aktien abgestoßen, ne? Der hat so seinen Cashflow ein bisschen verbessert.
Genau, wobei das auch immer so eine Sache ist, ne, wo die Leute sehr nervös reagieren. Dann heißt es irgendwie, Jensen Huang hat irgendwie Aktien verkauft. Und dann heißt es auf einmal, ja, der glaubt nicht mehr an die Firma, bla bla bla. Grund, irgendwie Panik zu schieben. Aber letztendlich verkauft er dann irgendwie 1/1000 von seinen Aktien, was ein relativ normaler Vorgang ist. Der muss ja auch irgendwie seine Miete bezahlen oder sowas. Ne? Von daher muss man sich da jetzt keine Sorgen machen. Aber ich glaube, es sind einfach so diese Verhältnismäßigkeiten, die man sich manchmal so gar nicht vorstellen kann, dass eine Company in 2 Jahren größer werden kann als der komplette DAX.
Ja.
Oder halt um zigfaches größer als ein ehemals großer Player wie Intel, die halt jetzt mittlerweile so dieses Musterbeispiel für dieses Innovators-Dilemma sind. Also ehemalige Marktführer, die dann auf einmal total kollabieren.
Bei Themen, bei denen ich nicht zum Milliardär geworden bin, versuche ich auch immer Gründe zu erforschen, warum das Thema vielleicht ein bisschen overhyped ist. Und zum Nvidia-Thema habe ich gelesen, dass natürlich die jetzt sehr stark profitieren, weil überall Trillionen investiert werden in AI-Infrastruktur. Bei vielen, bei denen die AI-Infrastruktur aber steht, wird noch gar nicht so richtig Einsatz damit gemacht. Also da weiß man dann gar nicht, was damit los ist. Und unter anderem gab es eine Studie, da wurden die Betreiber von AI-Chips dann gefragt, zu wie viel Prozent sind die Chips so ausgelastet? Und da kam raus, dass die Hälfte der AI-Chips, die verbaut sind, zu unter 30% nur ausgelastet sind, was überhaupt kein gutes Signal ist. Also damit so ein sinnvoller ROI zustande kommt, müssen die eher so 70% ausgelastet werden. Und selbst nicht ausgelastete Chips sind wahnsinnig energiehungrig. Und so ein Chip, den kauft man ja auch nicht auf 20 Jahre, sondern die haben halt nur eine relativ kürzere Haltbarkeitszeit, bis irgendwann die nächste Generation kommt. Sind das Themen, zu denen du dich eine Meinung hast?
Ja, definitiv. Also es ist ja so, dass Nvidia hat ja vor allem 4 oder 5 große Kunden, nämlich einerseits Meta, dann die großen Cloud-Service-Provider, eine Tesla gehört dazu, die großen Cloud-Service-Provider, wie eben Amazon Web Services, Microsoft Azure und so weiter. Und das Spannende ist eben, dass manche von diesen Companies diese Chips kaufen für die Eigennutzung und manche prinzipiell als Reseller. Das heißt, ein Meta, der kauft eben, der baut diese ganze KI-Infrastruktur auf, unter anderem, um seinen Algorithmus zu verbessern. Denn wir haben ja uns früher mal gewundert, warum ist der TikTok-Algorithmus eigentlich so gut und der von Instagram eigentlich so schlecht, ne? Und da wird es eigentlich spannend, weil Data Center, die gibt es ja schon seit zig Jahren. Und es gibt sozusagen traditionelle Data Center, die dann eher so Intel- und CPU-basiert sind. Und mit denen konntest du halt früher, sag ich mal, den Facebook-Feed noch relativ gut verwalten, weil dann ja nur so ein paar Geburtstage und ein paar Status-Updates und so weiter waren. So, jetzt postet auf einmal jeder irgendwie Bilder, jeder postet Videos und der Algorithmus muss ja erkennen, okay, worum geht es eigentlich in diesen Videos, was ist davon vielleicht irgendwie gefährlich, welches Video könnte sich denn der Christoph gerne anschauen und welche Art von Ad-Targeting, Werbetargeting kann ich denn drauf spielen, ne? Das sind ja unglaubliche Datenmengen. Und das heißt, Meta baut sich diese Infrastruktur auf, um sein Kerngeschäft damit zu verbessern. Und es scheint bislang ziemlich gut zu laufen. Das heißt, selbst wenn die niemals auch nur einen Cent verdienen mit dem Meta-AI-Chatbot, ist es halt für die total fein, weil die halt sagen, okay, wir können halt die Retention auf Instagram-Reels verbessern, wir können die Watchtime verbessern, wir können unser Ad-Inventar vergrößern, wir können besser Werbung verkaufen und besseren ROI erzielen. Und das ist eben ein Beispiel sozusagen für die Eigennutzung von dieser KI-Infrastruktur. Das heißt, der Aufhänger ist natürlich immer Gen-AI, aber es bedeutet jetzt nicht, dass die einzige Art, damit Geld zu machen irgendwie ist, wir machen jetzt einen Chatbot, für den jetzt irgendjemand 10 Euro im Monat zahlt.
Du hast gerade eben Cloud Computing erwähnt und das erinnert mich daran, dass momentan wird häufig auch gesagt, ja, KI hat so einen kleinen Hype und nach dem Hype kommt so eine kleine Bust-Phase und danach kommt aber die Phase, in der AI so ihre Anwendung findet. Gartner Hype Cycle wird das ja genannt. Und lustigerweise, in 4 von 5 Breakthrough-Technologien ist dieser Gartner Hype Cycle überhaupt nicht sinnvoll. Also der beschreibt wirklich nur einen kleinen Teil von Breakthrough-Technologien. Das heißt, nur weil wir jetzt eine Hype-Phase haben, es ist noch überhaupt nicht sicher, dass danach irgendwann die Adaption dieser Technologie kommt. Und lustigerweise ist die KI-Hype-Phase, glaube ich, seit den 60ern, seitdem es so die ersten Prognosen zum Thema AI gab, schon 7-mal gestartet und nie nach der Hype-Phase in die Adaption gekommen. Das fand ich relativ spannend. Ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel Goldman Sachs so einen Index gebaut hat, wo sie Werte reingepackt haben von Firmen, die unbedingt profitieren müssen, wenn AI wirklich gut funktioniert. Unternehmen mit hohen Automatisierungsmöglichkeiten. Da sind zum Beispiel so Lohnabrechnungsunternehmen drin und so weiter. Und dieser Index performt seit 2 Jahren deutlich schlechter als der S&P 500. Das heißt, für dieser so ein kleiner Vorherbote, dass selbst wenn die großen Firmen, die damit profitieren sollten, noch nicht geschafft haben, das wirklich gut einzubauen, dass sie irgendwie sehr, sehr produktiv werden, dann ist das für die restlichen dahinter noch schwieriger. Du hast, glaube ich, auch viel mit Unternehmen zu tun. Mit welchen Fragen kommen die auf dich zu? Und vor allen Dingen, wie strukturierst du so ein bisschen deine "Ich bringe euch AI bei" Lektion?
Also grundsätzlich ist es, glaube ich, total richtig, da auch erstmal vielleicht nicht unbedingt skeptisch zu sein, aber halt schon natürlich zu hinterfragen, was bringt das Ganze denn überhaupt, ja? Denn natürlich könnte es theoretisch sein, dass wir ein riesiges Kartenhaus haben, bei dem Nvidia seine Chips an AWS verkauft, die wiederum AI weiterverkaufen an, keine Ahnung, BMW, aber niemand ein zusätzliches Auto kauft, nur weil BMW jetzt diesen ChatGPT-Assistenten jetzt im Auto hat oder sowas. Ne? Ja. Das kann natürlich sein, ja. Das heißt, das muss man natürlich schon hinterfragen. Wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, da geht es ja sehr viel auch um die Produktivität der Mitarbeiterinnen. Ne? Das heißt, sehr viel ums Thema Upskilling, dass sie eben diese Tools eben auch nutzen. Und da gibt es natürlich riesige Unterschiede in der Adoption und auch, wie die Menschen drüber nachdenken. Es gibt manche Unternehmen, die haben selbst nach 2 Jahren noch gar kein KI im Einsatz, weil die sich immer noch drüber unterhalten, ob das sicher genug ist, ob wir jetzt ChatGPT nehmen oder ob wir Microsoft Copilot nehmen. Die können da immer noch keine Entscheidung treffen. Die fragen sich immer noch, ob jetzt wir auf die 20 Euro im Monat jetzt ein ROI bekommen oder dass man erstmal ein Konzept braucht, wie man den ROI messen könnte, bevor da irgendwas gemacht wird. Ja, also teilweise unfassbar bürokratisch und da passiert einfach überhaupt nichts.
Ich kenne es auch von Unternehmen, die mir gute Tagessätze zahlen und die dann mich fragen, ob sie ihren 5 Mitarbeitenden einen Pro-Account klicken sollen. Und ich wahrscheinlich sage, wahrscheinlich ist meine Antwort darauf teurer als die nächsten 2 Monate oder sowas, also übertrieben gesagt.
Ja, genau. Und dieselben Leute, die da dieses Budget in Frage stellen, die zucken ja nicht mal mit der Wimper, wenn es darum geht, jetzt irgendwie ein First-Class-Ticket oder Messestand zu bezahlen. Weil ich dazu sagen muss, ich habe ja leicht reden, ich muss ja nicht so Lizenzen für 100.000 Menschen kaufen, für jetzt große Companies oder so. Aber gerade bei kleinen Teams habe ich eben oftmals gesehen, dass dann zum Beispiel der Marketing-Lead dann einfach sagt, okay, gut, ich hole jetzt meine eigene Kreditkarte raus und mache das jetzt einfach mal für meine 5 bis 10 Team-Member, weil ich an den ROI glaube. Und wenn es halt nach 6 Monaten nicht sinnvoll war, kannst du immer noch abbestellen, ja. Das heißt, da gibt es halt Leute, die sind unglaublich pragmatisch, die können auch mit diesen ganzen Imperfektionen auch leben und sagen, ja klar, halluziniert es ein bisschen. Aber da müssen wir halt irgendwie gucken, wo es halluziniert. Kann uns aber trotzdem irgendwie dabei helfen. Und die sagen halt, ja klar, gibt es da gewisse Risiken, aber die wollen halt lernen, wie man das eben benutzt. Mhm. Und ja, werden dadurch auch produktiver. Und andere wiederum, die sagen, nee, wir machen da überhaupt nichts, bis es nicht total sicher, total perfekt und so weiter ist. Und da habe ich jetzt für mich immer so dieses Bild im Kopf von dem KI-Skill-Gap, ja. Also ein Skill-Gap, der sich immer weiter vergrößert. Und zwar vor genau 2 Jahren waren wir alle gleich gut in generativer KI, nämlich alle bei 0. Dann haben alle so ein bisschen angefangen, also waren wir alle, sagen wir mal, bei 1%. Dann haben es aber ganz viele wieder aufgehört, weil sie gesagt haben, okay, ich sehe keinen Use Case.
Erster Versuch hat nicht funktioniert.
Genau, oder ich habe es auch nur benutzt, um irgendwie eine lustige Rede für die Hochzeit zu schreiben.
Das ist auch verrückt, dass die Leute,
Killer Use Case, ja.
Nee, aber da fällt mir manchmal, da fällt mir manchmal nichts ein, wenn ich dann Leute höre, die sagen so, ich habe das mal probiert, hab gesagt, schreib mir einen kompletten 4-Seiten-Text, der war nicht gut, AI ist nichts für mich.
Ja.
Unfassbar. Und also würde man sich ans Klavier setzen und sagen, oh, da kommt gar keine Musik raus, das kann weg.
Genau, und da kommt dann eben diese Lücke jetzt, diese KI-digitale Schere, sag ich mal, dass manche Leute immer noch bei diesem 1% Skill-Level sind und die anderen, die es halt weitergemacht haben, die sind jetzt halt Power-User von ChatGPT Plus, von Perplexity, von Claude, die können jetzt irgendwie digitale Avatare bauen, die können Bildbearbeitung machen, die benutzen eben ganz viele Tools. Die geben zum Teil auch nicht 20 € im Monat dafür aus, sondern eher 200 €, weil sie eben 10 Tools abonnieren. Lohnt sich für diese Power-User aber wahrscheinlich auch, weil sie halt dadurch ganz viele externe Dienstleistungen auch einsparen können, wo sie vielleicht früher Agenturen und so beschäftigt haben. Und wie gesagt, am Anfang waren alle bei 0%, dann waren alle bei 1% und jetzt gibt es halt Leute, die sind bei 80% und die anderen sind immer noch bei 1%. Das gibt halt echt Leute, die sind halt 80 mal so fit, was diese KI-Tools angeht. Und das könnte man sich jetzt quasi, dieses Bild des Skill-Gaps, könnte man jetzt betrachten auf individueller Ebene, auf Team-Ebene, auf Company-Ebene oder auch auf gesellschaftlicher Ebene, dass einfach irgendwann wahnsinnig stark auseinandergeht. Und das wird natürlich in 2-3 Jahren natürlich auch Konsequenzen haben.
Wie gibt es so eine Art Fragenkatalog, wenn ich jetzt als Unternehmen zu dir komme und sage, versuche uns mal dieses Skill-Gap irgendwie bewusst zu machen und vielleicht auch ein kleines bisschen zu schließen. Was ist da so dein Ansatz? Wie gehst du da vor?
Also letztendlich mache ich mit Unternehmen immer recht breite Upskilling-Formate. Das heißt, da geht es halt wirklich darum, Hunderte von Mitarbeitenden eben zu schulen. Wie machen wir das? Wir haben in der Regel erstmal eine Session für die Executives. Da geht es dann eher um solche strategischen und Big-Picture-Fragen. Also wirklich zu sehen, welche Use-Cases gibt es, gemeinsam zu diskutieren, anhand von deren Wertschöpfungskette auch. Wo können wir jetzt Effizienzen heben durch KI? Wo können wir neue Revenues generieren und so weiter? Wenn es auf die etwas operative Ebene geht, dann geht es dann eher um Tool-Trainings. Das heißt, wirklich zu verstehen, was sind so die 10 wichtigsten KI-Tools und wie kann ich die eben auch für meinen Bereich anwenden. Und nehmen wir an, wenn wir jetzt irgendwie, 500 Leute, die da geschult werden sollen, dann werden die nochmal eingeteilt in Marketing, in Social Media, HR, Finance und so weiter. Ne? Das heißt, damit wir da unterschiedliche Schwerpunkte dann eben auch legen können. Und dann machen wir eben alles von, ChatGPT plus Power-User werden bis hin zu Präsentationen kreieren, Avatar-Videos bauen, Programmieren für Anfänger, Datenanalyse, Bilder bauen, Musik bauen, Marketing-Tools nutzen, Content bauen und je nachdem, welche Industrie das jetzt ist, ob es jetzt irgendwie Konsumgüter sind oder Versicherungen oder irgendwie, eine Unternehmensberatung, haben wir dann einfach unterschiedliche Use-Cases und Übungen und aus meiner Sicht besteht der Mehrwert darin, dass die Leute gezwungen werden, auch mit den Tools zu arbeiten, also nicht einfach nur passiv so ein Video angucken, sondern eben wirklich prompten in ihrem berufsrelevanten Kontext, dass sie eben auch wirklich schon versuchen, existierende Workflows dann eben umzusetzen in eigene GPTs zum Beispiel auch oder in eigene Prompts und dass sie dann eben auch in Breakout-Gruppen mit ihren Kolleginnen zusammen dann eben auch solche Cases dann eben entwickeln. Und das ist dann quasi mal so der erste Schritt, dass es dann quasi dieses Level 1 AI-Upskilling gibt und 6 Monate später gibt es in der Regel noch eine Art von Update oder Deep Dive, um einfach da nochmal drauf aufzubauen.
Was sind typische Fragen, mit denen du konfrontiert wirst oder Erwartungen, die du vielleicht auch ein bisschen managen musst?
Viele stellen sich natürlich die Frage einerseits nach rechtlichen Themen. Mhm. Ne? Also darf ich diese Bilder eigentlich benutzen? Ne? Und kann ich da irgendwie verklagt werden und so weiter? Ne? Also gerade beim Thema Bilder mit Midjourney, Photoshop und Canva ist es immer so eine Diskussion, ne? Welche Tools kann ich sozusagen mit gutem Gewissen eben benutzen? Dann natürlich ganz vieles Thema Datensicherheit. Was ich spannend finde, weil auf der einen Seite ist es natürlich total wichtig, dass du jetzt nicht deinen geheimen Businessplan da jetzt einfach nur in irgendwelche KI-Tools reinhaust. Auf der anderen Seite gibt es ja von den meisten Tools ja Enterprise-Lizenzen, ja. Also Microsoft Office Copilot oder eben auch ChatGPT Enterprise oder ChatGPT Teams oder Adobe zum Beispiel, ne? Das sind ja alles eigentlich etablierte Anbieter, die ja letztendlich kein Business Model hätten, wenn sie jetzt ständig die Daten von ihren Enterprise-Kunden irgendwie klauen würden oder da im Netz zur Verfügung stellen würden.
Auch so diese erste Diskussion damals, ich lade auch meine Firmendaten nicht bei ChatGPT hoch, die hat sich auch für viele dann gar nicht mehr weiterentwickelt. Und OpenAI betreibt so ein Trust-Portal, wo man Dutzende Trust-Siegel sich angucken kann, alle live, wann zuletzt geprüft, welche Anforderungen, Checkmarks dahinter. Also da gibt es wahnsinnig viele Software, glaube ich, die man im Einsatz hat, die bei weitem nicht so gut mit Sicherheit, mit Datensicherheit und mit Erklärung versehen ist als OpenAI.
Und was ich jetzt eben total spannend finde, dass es eben dann diese Companies gibt, die totale Early Adopter sind. Ne? Zum Beispiel die Pharmafirma Moderna, die setzen total stark auf ChatGPT und auch auf OpenAI. Und ich glaube, die haben ja irgendwie 200 customized GPTs bei sich im Einsatz. Wow. Also wirklich für, ich sag mal, für administrative Prozesse, für Marketing-Sachen, aber eben auch für Research, ja. Und dann ist eben das Spannende, ne? Dass viele Leute glauben, Mensch, ich kann kein KI-Tool benutzen, weil die Halluzination, die macht mir ja meine E-Mail kaputt. Und dann gibt es andere Firmen, die halt irgendwie
hunderte
Medikamente GPTs herstellen, herstellen, wo du ja idealerweise ja keine Halluzination machst, ja. Mhm. Und die sagen, hey, wir haben das so hinbekommen, dass es eben für uns nutzbar ist. Kann sein, dass die total viel Support bekommen haben bei der Implementierung direkt von OpenAI oder von so Firmen wie Accenture oder anderen Unternehmensberatungen oder so. Aber es gibt eben durchaus Leute, die sehr, sehr anspruchsvolle Sachen machen, wirklich in so einem, wie sagt man, High-Stakes-Bereich, ne, wo es halt nicht nur darum geht, irgendwie lustige Bilder zu machen, sondern wirklich Forschung oder Finance, die eben diese Tools schon nutzen. Und andere sind eben der Meinung, dass man es eben noch nicht mal benutzen kann, um eine E-Mail zu schreiben.
Also du fährst wahrscheinlich nicht zu jedem Unternehmen hin, machst das über Videokonferenzen teilweise. Wie viel von dem Anteil ist, ich klicke auf ein Video, das schon da liegt und gucke mir das an, und wie viel hast du aber die Erfahrung nicht, man muss das persönlich machen und dann auch gleich auf die Fragen eingehen?
Also ich mache immer alles live, das heißt, wir machen es nie aufgezeichnet und der Unterschied ist nur, ob wir das sozusagen in Präsenz machen. Mhm. Also diese Executive Workshops sind meistens dann schon in Präsenz, weil es dann ja auch viele Diskussionen gibt und es dann eben auch diese strategischen Fragen gibt, aber diese reinen Tool-Trainings sind meistens eben online. Und das sind dann immer 2-Stunden-Sessions. Alle Teilnehmerinnen bekommen dann eben die Login-Daten zu den wichtigsten Tools zugeschickt. Und dann machen wir dann eben live diese Übungen. Und das ist halt auch deshalb ganz gut, weil die meisten Companies, die haben ja auch gar nicht die Zugänge zu den Tools. Also die könnten jetzt noch gar nicht mal irgendwie, weiß nicht, so ein KI-Präsentationstool überhaupt nutzen. Mhm. Oder so ein Videotool, weil sie es halt gar nicht haben. Das heißt, die könnten sie jetzt auch nicht austesten. Mhm. Und bevor sich jetzt jeder Einzelne sozusagen drüber schlau macht, was die besten Tools sind und sich eben privat seine eigenen Accounts eben aufbaut, stelle ich dann eben einfach zur Verfügung während dieser Trainings. Und genau, und da ist auch für mich selbst immer eine Challenge, immer so up-to-date zu bleiben. Denn gefühlt, wenn ich dann mal, weiß nicht, im Sommer mal 3 Wochen irgendwie ein bisschen Urlaub gemacht habe, hat sich wieder total viel in diesem Space verändert. Und es gibt wieder neue Tools, wo ich dann aber auch irgendwie für mich einschätzen muss, okay, ist es jetzt einfach nur ein neues Tool, aber irgendwie irrelevant? Oder ist es halt wirklich ein relevantes neues Feature, das man jetzt eben auch lernen sollte?
Ich bin noch nicht satt, du hast eben schon Moderna erwähnt, ein Pharmaunternehmen, das dann anscheinend schon viel AI-Themen einsetzt. Fallen dir weitere Unternehmen ein, die man vielleicht gar nicht so immer liest, die aber auch schon Erstaunliches hinbekommen haben mit AI?
Genau, also Amazon habe ich ja vorhin schon mal genannt mit diesen ganzen Coding-Geschichten, aber natürlich auch innerhalb der Logistik, dass sie dadurch eben besser verstehen, ihre Einkaufsdaten besser analysieren können. Sie wissen dann eben besser, was nachgefragt wird, wo dann auch welche Artikel in welchem Warenhaus, an welchem Standort eben platziert werden soll. Das heißt, da geht es halt wirklich um diese Berechnungen, die jetzt erstmal nichts mit Generative AI zu tun haben, sondern einfach, da geht es einfach nur darum, sehr viele Daten dann zu crunchen. Coca-Cola ist ja ein Unternehmen, das eben versucht, es sehr stark einzusetzen eben auch, vor allem im Bereich Marketing, eben auch, um eben Bilder zu generieren, um eben Ads zu generieren, Werbespots zu generieren. Die sind auf jeden Fall ein Adopter davon. Und eine Sache, die ich letztens noch beobachtet habe, ist, dass bei Instagram, da gibt es jetzt ja immer dieses kleine Label, KI generiert, wenn du jetzt irgendwelche Bilder siehst. Und da habe ich dann irgendwie vor ein paar Monaten noch gedacht, Mensch, das werden wahrscheinlich nur irgendwelche kleinen Companies sein, vielleicht kleine Brands, die eben auf KI-Tools setzen. Und jetzt habe ich aber gesehen, dass Netflix, Gucci, Prada und so weiter dann halt jetzt eben auch immer Posts haben mit diesem kleinen KI-Label. Und da habe ich anfangs noch immer versucht zu identifizieren, okay, was genau davon ist jetzt eigentlich KI? Ist jetzt die Person KI? Ist jetzt der Hintergrund KI? Und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich für mich festgestellt, naja, eigentlich ist mir als User eigentlich egal, was genau davon eigentlich KI ist. Das ist halt einfach ein Tool, so wie Photoshop. Mhm. Und deshalb gehe ich halt davon aus, dass eigentlich früher oder später halt jeder irgendwie KI nutzen wird. Ob es jetzt irgendwie 1% oder 100%. Aber auch diese ganz, ganz großen Marken, die ja eigentlich immer sehr auf ihr Image bedacht sind und ja auch immer alles ganz, ganz perfekt haben wollen, die nutzen jetzt eben auch schon KI für ihr Marketing.
Du hast erzählt, dass du morgen auf der Babygut Business Konferenz auch so ein bisschen Winners and Losers durchgehst. Mhm. Hast du für uns da schon mal einen kleinen Vorgriff?
Du nutzt doch sicherlich auch Perplexity, oder?
Fast nicht.
Gar nicht?
Nein.
Ah ja, okay. Genau, vielleicht um die Zuhörerinnen mitzunehmen. Ja. Perplexity ist das, was Google gerne wäre, ja. Wenn ich bei Google eingebe, was sagte Donald Trump über Hunde und Katzen? Ja, also ja, ne, ist einfach nur als Beispiel, ohne jetzt in die Politik einzusteigen. Dann kommen halt wieder diese ganzen SEO-Links und so weiter, ne? Und du hast letztendlich kriegst halt keine Antwort drauf. Ja, da stehen einfach nur irgendwie so 10 Zeitungs, kriegst halt irgendwie Links auf irgendwelche Berichte, ne? Wenn du das Ganze bei ChatGPT eingibst, dann gibt es halt zumindest mal eine Zusammenfassung. Irgendwie Donald Trump sagte, dass irgendwie, ne, irgendwie angeblich Leute irgendwie Hunde und Katzen essen und so. Ein relativ kurzer Abschnitt. Und Perplexity ist im Prinzip so eine Art, ich sag mal, so eine, wie sagt man, wenn Google und ChatGPT ein Kind hätten, ja, dann würde Perplexity dabei rauskommen. Und zwar gibst du das bei Perplexity ein, dann gibt es eine sehr, sehr, sehr gut strukturierte Erklärung mit Bildern, mit Links auf die relevanten Stellen im YouTube-Video, Follow-up-Fragen schon direkt zu dem Thema, dass du halt dann direkt weiterklicken kannst. Und die sind sehr, sehr schlau darin, zu verstehen, was du eigentlich wissen möchtest. Und sie können das Ganze auch mit aktuellen Daten unterfüttern. Denn bei ChatGPT hast du ja immer diese Thematik, naja, wie aktuell sind eigentlich die Daten? Und ich kann jetzt irgendwie, selbst wenn ich was wissen wollte über das Champions League-Spiel von gestern, wenn ich da was bei ChatGPT eingebe, werde ich da kein Glück haben. Wenn ich es bei Perplexity eingebe, was hat ein Bayern da gestern in der Champions League gemacht oder sowas, ne? Dann wird eine relativ gute Analyse von dem Spiel dann eben schon in Perplexity drinstehen. Das heißt, die Performance davon ist viel, viel besser. Wer das einmal benutzt hat, der kann eigentlich fast nicht mehr zurückgehen zu Google.
Ja, ich habe auf jeden Fall Kollegen, die immer mir aus Perplexity irgendwie Antworten schicken. Aber zu wem gehören die?
Die sind noch ein Startup. Mhm. Die wollen jetzt auch wieder eine Finanzierung aufnehmen.
Von welchem Kontinent kommen die?
Wie fast alle aus den USA eigentlich. Genau, die wollen jetzt zu einer 8 Milliarden Bewertung jetzt eine Finanzierung aufnehmen.
Ja.
Und ich muss sagen, dass für viele...
Pre-Money wahrscheinlich, also sozusagen Pre-Revenue wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, Pre-Revenue, ja. Wie alle.
Zu Recht.
Wobei, nee, die sind ja ein Abo-Modell, ne?
Ja, okay.
Das heißt, du musst halt für...
Ja, schon irgendwie 20 Fragen am Tag oder 10 Fragen
ja, genau,
am Tag?
Ja, genau, ein paar Fragen am Tag sind umsonst. Ja, da musst du halt irgendwie für die Pro-Version eben bezahlen.
Ja, okay.
Damit kannst du aber auch richtig coole Sachen machen. Also du kannst zum Beispiel irgendwie eingeben, zeig mir mal den Verlauf der Aktienkurse irgendwie Apple versus Nvidia.
Ja.
Ne, und dann kommen halt irgendwie wirklich diese Charts cool. Irgendwie, ne, wirklich aufgemalt sozusagen, also ganz relativ aktuell. Und dann kannst du irgendwie auch nachverfolgen und so. Und das ist eben der Workflow, wo du ja heute sonst irgendwie dir die Zahlen händisch zusammensuchen würdest und einen Excel-Sheet machst und so weiter. Also wirklich unglaublich gut. Das heißt, darf aus meiner Sicht Perplexity halt ein großer Gewinner, weil die wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt haben. Und Google selbst 2 Jahre nach dem Start von ChatGPT immer noch mit extrem unausgegorenen AI-Overview-Produkten, weil die natürlich halt auch A, das vielleicht vom Speed her immer noch nicht auf die Reihe bekommen haben. Und auf der anderen Seite natürlich ihr aktuelles Geschäftsmodell oder immer noch nicht gefährden wollen natürlich, weil sie natürlich halt lieber natürlich auf irgendwelche Ads verlinken, anstatt dir halt wirklich die Antwort zu geben. Aber irgendwann wird es halt für die User nicht mehr gut genug sein, die wollen halt einfach ihre Antwort haben. Und dann wird es natürlich Power-User geben, die halt 20 Euro im Monat zahlen wollen für Perplexity, aber die haben vielleicht im Zweifelsfall auch relativ, das sind ja vielleicht auch die User, die du als Werbekunde erreichen möchtest, ja. Perplexity wird dann auch irgendwann Ads einführen, ähnlich wie bei Google, und es wird einfach ganz spannend sein zu sehen, ob das dann einfach nur so ein Mini-Ausschnitt ist von irgendwelchen Startup-Typen und Early-Adoptern, die Perplexity nutzen, oder ob es dann vielleicht auch irgendwann so eine Dynamik aufnehmen kann, dass es dann hier und da Google so ein paar Prozente Marktanteil abnimmt, was Google dann natürlich trotzdem langfristig wehtun würde.
Ein großes Problem, warum selbst so eine absolute AI-Innovationsfirma wie Google, die wahrscheinlich Machine Learning seit 15 Jahren einsetzen, warum die es nicht gut hinbekommen, ist unter anderem ein Problem, das hat schon der Philosoph Schopenhauer erkannt, und zwar, dass nirgendwo auf der Welt zwei Menschen mit einem Wort dasselbe meinen. Und wenn man jetzt also als Trainingsgrundlage für die ganze AI-Geschichte natürlich irgendwie Wörter, Schriften, Aufsätze und sonst was nimmt, gibt es da nicht eine allgemeine Logik dahinter. Und das AI-Modell weiß nicht, was richtig ist, es weiß nur, was richtig aussieht. Und das ist ein Problem, das wahrscheinlich auch so schnell nicht zu lösen ist, solange wir Sprache als Input nehmen. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch bei Google jetzt nicht in 3 Wochen so sein, dass sie auf einmal ihre AI-Overviews in einer Qualität hinbekommen, die wirklich gut ist, sondern momentan lösen sie ihr Problem darin, dass sie einfach das Produkt wieder verstecken, diese AI-Overviews, und arbeiten an einem logischen Modell, das sozusagen logische, strukturierte Daten als Grundlage, was natürlich alles irgendwie schwierig ist und so weiter. Aber das fand ich sehr interessant, dass es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Google auch nicht in naher Zukunft hinbekommt, eine Qualität rauszuschmeißen, die für so ein Trillionenunternehmen irgendwie angemessen ist.
Wobei das Spannende ja immer ist, dass man natürlich dann immer den Abgesang natürlich auf diese Companies machen kann, von wegen, ja, die haben alles verschlafen. Letztendlich sind diese Companies die sind so groß mittlerweile, die sind schon einfach too big to fail. Also.
Ja, einmal das, und ich würde auch sagen, dass das Google sagt, so Moment mal, also ganz ehrlich, momentan kostet uns vielleicht eine Abfrage 0,01 Cent und wenn wir dieses ganze AI-Zeug einbauen, dann kostet das 30 mal so viel, ist schwieriger zu vermarkten und eigentlich vermisst es auch keiner. Wir warten erstmal, bis irgendwo ein proven Model sich etabliert hat und können dann wahrscheinlich das irgendwie relativ gut skalieren. Also ich glaube auch, dass, also für mich ist das für Google überhaupt kein Nachteil, dass sie in diesem AI-Game gefühlt irgendwie noch gar nicht so weit sind, sondern die haben ein hervorragend laufendes Geschäftsmodell, jedes Jahr irgendwie Rekordgewinne und so weiter. Da bin ich auch relativ entspannt.
Was aber spannend ist, ist, dass es vielleicht auf der End-User-Seite vielleicht noch nicht so, ja, vielleicht relevant ist. Wenn es aber um die Talente geht, die wollen ja spannende Sachen machen, ja. Und da kommen wir zu den weiteren Gewinnern dieses KI-Booms. Einfach Leute, die gut in AI-Research sind. Halt unglaublich, was für Gehälter die dann eben auch verdienen können, entweder als Angestellte oder auch als Gründer. Und wenn die jetzt aber zum Beispiel bei Google sehen, Mensch, hier geht überhaupt nichts voran, wir haben entweder nicht genug Nvidia-Chips, wir haben coole Sachen gebaut, aber die werden nicht gelauncht und so weiter, ne? Dann gehen die halt raus und gehen halt zu OpenAI, die auch genug Geld haben, um denen krasse Gehälter zu zahlen. Oder die gründen ihre eigenen Companies, wo sie auch von den VCs mit Kohle zugeschmissen werden, bis zum geht nicht mehr.
OpenAI hat immer noch, glaube ich, gut 1000 Mitarbeitende, ne? Also die sind jetzt auch nicht bei 5000 oder sowas, sondern eher bei 1200 oder so, ungefähr.
Genau, die haben sich schon deutlich vergrößert. Die haben ja auch nochmal 6 Milliarden Kapital angesammelt kürzlich. Das Spannende ist aber auch, es hieß ja immer, naja, Führungskräfte von OpenAI verlassen das Unternehmen, ja? Und da hat man ja immer so ein bisschen reingedeutet von wegen Meinungsverschiedenheiten mit Sam Altman, das ist zu unsicher, zu kommerziell und so weiter, ja? Mag ja alles sein. Das Ding ist aber, sobald die mal rausgehen auf den freien Markt und ihre eigenen Companies gründen, kriegen die halt sofort irgendwie, so wie dieser Ilya Sutzke war, einfach eine Milliarde an Funding, ja? Oder diese CTO, diese Mira Murati, die sammelt jetzt auch auf einmal irgendwie 100 Millionen ein, ja? Ohne jetzt einen Businessplan haben zu müssen oder sowas, ja? Von daher, mag ja alles sein, dass die nicht einverstanden waren mit irgendwelchen Sachen bei OpenAI oder einfach ganz pragmatisch. Das ist viel, viel attraktiver für die, so ihr eigenes Ding zu machen. Was uns dann aber auch zu der Diskussion führt, Mensch, nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier in Deutschland extrem smarte Leute, die sitzen jetzt gerade bei SAP, BMW, Bosch oder sonst was, ja, und die verdienen halt ein normales deutsches Ingenieurgehalt, könnten aber in Silicon Valley das 5- bis 10-fache verdienen. Wie hältst du die in Deutschland, ja? Ist es dann einfach nur der Patriotismus und das gute deutsche Wetter, vor allem jetzt im Herbst? Also das wird dann schon auf jeden Fall auch ein Thema werden.
Das stimmt. Ich habe gerade hängen geblieben beim Thema Autobauer. Wir haben gerade eine Folge zum Thema Mobility in Deutschland live gestellt und da gab es auch für die deutschen Autobauer keine guten Aussichten und da könnte es sowieso nochmal sein, dass viele sich überlegen, bleibe ich in dem Auto, das eher jedes Jahr ein bisschen untergeht oder steige ich irgendwie auf das AI-Thema auf, das sozusagen das eine, sozusagen Pull-Faktor von da drüben, dann wird auch noch der Push-Faktor der Automobilindustrie irgendwie dazukommen, das war teilweise erschreckend. Ich glaube, in Deutschland, haben wir den Podcast rausgefunden, arbeiten 3 Millionen Menschen in der Automobilbranche oder in der Zulieferindustrie und sieht gerade nicht gut aus.
Stichwort Auto passt eigentlich sehr gut. Bist du schon mal in diesen selbstfahrenden Taxis von Waymo gefahren?
Nee, die gibt es nicht in Hamburg und ich war noch nicht in San Francisco seitdem.
Genau, das ist nämlich ein super Beispiel eben auch dafür, wie, weil du ja von Hypecycle und so gesprochen hast, ne? Vielleicht zum Kontext, Waymo ist ja eine Tochter von Google und die haben eben diese selbstfahrenden Taxis. Und da bin ich erstmals mit denen gefahren im Februar, als ich in San Francisco war. Und im Prinzip bestellst du es halt auch einfach wie so ein Uber. Und dann kommt halt irgendwie dieses selbstfahrende Taxi irgendwie angefahren. Sieht aus wie ein klassisches Auto.
Ich glaube, die machen 300.000 Fahrten pro Woche schon.
Genau, das ist nämlich das Verrückte, ja.
Krass.
Denn damals, als ich das gemacht habe, ne, dachte ich halt, ja, irgendwie experimentell Elitär, und irgendwie ganz nett und so und funktioniert nur in San Francisco und so weiter. Und da habe ich eben vor ein paar Wochen dann eben diese Headline auf TechCrunch gesehen. Irgendwie, ich glaube, es waren damals 100.000 Fahrten die Woche.
Okay.
Aber es ist halt das Krasse, ne? Also, du kannst ja die Uhr danach stellen, bis die Headline kommt, 1 Million Fahrten die Woche oder 10 Millionen Fahrten die Woche. Die expandieren.
Ich glaube, 15.000 jetzt am Tag, da kommt sozusagen 100.000, die Zahl scheint da realistischer zu sein, ja.
Genau, aber die expandieren jetzt ja. Die sind jetzt irgendwie in, keine Ahnung, in L.A., glaube ich, in Phoenix, Arizona. Für viele Menschen in den USA ist es jetzt schon das Normalste der Welt. Die bevorzugen sogar dieses Taxi, weil sie sagen, Moment mal, der normale Fahrer, der, weiß nicht, der riecht irgendwie nach Zigaretten oder der textet oder sowas, ne? Oder der ist halt irgendwie nicht so sicher wie so ein Roboter-Taxi. Es gibt ja immer diesen schönen Satz, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Das heißt, für manche Menschen auf der Welt sind Robotaxis das Natürlichste auf der ganzen Welt. Hm. Und andere können sich noch nicht mal vorstellen, dass es sowas geben kann oder wissen noch nicht mal, dass es sowas gibt. Und dann kommt eben das Spannende, weil über dieses Thema selbstfahrende Autos wird ja schon seit zig Jahren irgendwie gesprochen. Hm. Gefühlt war das Thema schon mal tot. Dann kam eben Waymo. Und jetzt auf einmal kriegst du vielleicht diesen Technologieschub, vielleicht durch bessere Daten, vielleicht durch bessere Modelle, vielleicht durch mehr Computing Power. Und dann ist auf einmal diese 100.000 Fahrten in der Woche, was ich ja halt auch unglaublich finde.
Total unglaublich. Und obwohl ich großer Tesla-Produktfan bin, war ich dann von dem WeRobot-Event von Elon Musk massiv underwhelmed, als dann irgendwie auch noch später rauskam, dass die Roboter, die herumliefen, wahrscheinlich ferngesteuert waren und so weiter. Wahnsinnige Enttäuschung. Kannst du uns noch zum Abschied so ein paar Hausaufgaben geben, die wir machen können, um gut für die nächsten Monate vorbereitet zu sein? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, bitte einmal 10 Minuten in dieses Tool reingucken, oder gibt es so ein paar Übungen, die man machen könnte, um fit zu sein für 2025?
Der Schlüssel für mich liegt wirklich darin, Power-User dieser Tools zu werden. Und da könnte ich dir jetzt 10 gute Tools nennen, aber ich glaube, wenn du einfach nur fit bist in ChatGPT Plus und in Perplexity, das ist ein Riesenvorteil. Also wie gesagt, wenn du einmal Perplexity genutzt hast, ist es viel besser als Google. Mhm. Das heißt, wenn du halt, jeder von uns macht ja irgendwie Webrecherchen oder sowas, da ist Perplexity da auf jeden Fall besser. Und innerhalb von ChatGPT können wir einmal das normale Prompten lernen, dass du sagst, okay, was auch immer mein beruflicher Kontext ist, ob das jetzt irgendwie Online-Marketing ist, ob das jetzt irgendwie SEO ist, ob das jetzt irgendwie, weiß nicht, Unternehmensberatung ist. Ich weiß, was eigentlich gute Prompts sind, mit denen ich gute Ergebnisse rauskriege. Dass du dann aber auch in der Lage bist, Datenanalyse zu machen, also PDFs zusammenfassen, Datenanalyse, Charts erstellen, auch Gespräche zu führen über Datensätze, das ist ja das Coole, ne? Dass du sagen kannst, weil so ein Unternehmensberater, was macht der eigentlich? Mhm. Der schaut sich Datensätze vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben an, weil es ein McKinsey-Mensch ist, irgendwie frisch von der Hochschule, und der weiß ja im Prinzip jetzt nichts über die, weiß nicht, Automobilindustrie.
Wird aber berechnet als Industry-Expert.
Genau, ja, und verdient dann, kostet dann 4.000 Euro am Tag. Der schaut sich ja so einen Datensatz ja auch zum ersten Mal an, und weil er vielleicht halbwegs schlau ist oder sie, können die vielleicht irgendwelche Takeaways daraus irgendwie generieren. Mhm. Aber klar ist natürlich, dass wenn du so einen Datensatz irgendwie hochlädst und irgendwie schlaue Fragen dazu stellst, dass dann natürlich viel bessere Insights dabei rauskommen, und dann kannst du dich halt über so einen Datensatz unterhalten. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall mal machen, einfach zu sagen, ich kann eben nicht nur mit Texten arbeiten, sondern auch mit PDF-Dateien, auch mit Zahlen, dass du zum Beispiel Screenshots analysierst, dass du zum Beispiel sagst, ich habe hier einen Checkout, ich habe hier eine Landingpage, ich mache mal einen Screenshot von dieser Landingpage und prompte einfach nur ganz doof, du bist UX-Experte für E-Commerce, was kann ich denn hier tun, um meine Checkout-Conversion-Rate zu erhöhen? Mit Mobile-Optimierungs-Kriterien, Dann kommen halt irgendwie 10 Sachen dabei raus, die wahrscheinlich von den 8 wahrscheinlich ziemlich gut sind.
Ja.
Das ist ja einfach schon mal ziemlich
gut. Also auf jeden Fall besser, genau, besser als nicht zu machen. Und
und besser als viele Berater wahrscheinlich auch, ja.
Ja,
Und natürlich das Thema, dir eigene GPTs
also
zu bauen.
Also Screenshots hochladen, finde ich, das ist auch nochmal ein Thema, da muss ich auf jeden Fall unterstreichen. Das ist für mich wahnsinnig wertvoll. Ich habe auch früher in den Prompts dann irgendwie geschrieben, ich habe jetzt gerade ein Google Sheet und da ist die Spalte und da will ich im Grunde die Formel, aber dafür muss ich referenzieren und wie würdest du das lösen und so. Und jetzt mache ich wirklich einfach einen Screenshot von der Dings und sage, in Spalte B möchte ich, dass das und das passiert, schreib mir mal die Formel vor. Ja. Und dann sozusagen habe ich mir 80% des Geschriebenen gespart und meistens ist der Output sogar besser.
Ja.
Also dieses Zusammenarbeiten von Screenshots mit irgendwie Wünschen, was ich eigentlich möchte, das klappt für mich auch schon sehr, sehr gut.
Ja. Genau, das ist super, und dann kann man das ja immer kombinieren. Ja, also letztendlich geht es ja darum, dass ChatGPT ja zum Beispiel jetzt multimodal ist, das heißt einfach verschiedene Arten von Input verarbeiten kann. Das, wie gesagt, Texte, Bilder, Zahlen. Dann, glaube ich, sollte jeder mal sein eigenes GPT gebaut haben. Das kann man sich so vorstellen, dass du dir quasi deinen eigenen Praktikanten quasi instruierst oder briefst, der dir dann immer die gleichen Analysen machen kann, weil ich habe ja früher auch Online-Marketing-Analysen gemacht. War immer das Gleiche, ja. Ich habe einen Datensatz bekommen, den Weekly Report, und habe ich immer das Gleiche gemacht. Immer die gleiche Pivot-Tabelle, immer den gleichen Chart und so weiter, um dann halt irgendjemandem zu erzählen, ja, mach mal weniger von Kampagne X oder Keyword Y oder sowas, ne? Und wenn du dein eigenes GPT schon vorgepromptet hast und sagst, hey, hier kommt der Datensatz rein, guck dir immer diese 10 Sachen an und sag mir mal, was die Takeaways davon sind.
Ja.
Kannst halt wirklich die Arbeit von 10 Stunden halt in 2 Minuten machen, ja.
Und jeder, der jetzt zuhört, und also ich weiß, wenn man hört, bau mal dein eigenes GPT, da steigt jeder aus, aber jede und jeder, mit dem ich sowas zusammen mal einmal durchgespielt habe, sagen danach, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Das ist ja verrückt.
Genau, das Krasse ist nämlich, dass du das ja im Dialog machst.
Richtig.
Du gehst ja in den Chat rein und sagst ganz doof, ich möchte ein GPT bauen für Marketinganalysen.
Ja.
Ich werde jetzt immer einen Excel-File hochladen und möchte dann irgendwie die Low-Performer und die High-Performer-Keywords haben, zum Beispiel, ja. Und dann wird ja das, was du jetzt in natürlicher Sprache sozusagen gepromptet hast, hinterlegt sozusagen in der Konfigurationsdatei als so ein bisschen technischer, dieses GPT soll A, B und C machen, ja. Das heißt, du musst ja nicht mal programmieren, sondern einfach nur sagen, was du haben möchtest und kannst immer nachschärfen, ja. Und das ist halt richtig, richtig cool. Also sollte auch jeder mal ausprobieren.
Ein GPT, das ich gerade diese Woche viel benutzt habe, ist, ich baue gerade wieder Slides für einen Workshop morgen und ich habe mir ein GPT gebaut. Da mache ich dann einfach einen Screenshot von meinem Slide und habe sozusagen hinterlegt, stell dir vor, du bist themenfremdes Publikum aus der und der Industry. Wenn du jetzt diese Slide siehst, wo hättest du noch Fragen? Wo sind vielleicht Tippfehler? Wo habe ich mich nicht gut ausgedrückt? Und da kommt so viel Feedback, wo ich so nicht dran gedacht hätte. Mhm. Und das ist meistens auch echt gut. Mhm. Also ich habe das Gefühl, das wird für die Zuschauerinnen und Zuschauer wird das wirklich einen Mehrwert haben, dass ich mir da irgendwie 20 Screenshots von meinen Slides gemacht habe und die reingeladen habe.
Genau, ich glaube, der Haupt-Takeaway ist einfach, die Leute müssen diese Tools nutzen.
Ja.
Also manchmal werde ich nämlich auch gefragt, Mensch, Theo, KI ist ja voll wichtig, soll ich jetzt diesen KI-Aufbaustudiengang machen oder diesen KI-Master oder sowas? Ja? Und dann sage ich, nee, auf gar keinen Fall, dann wirst du nichts lernen. Ja. Das bringt dir mehr, wenn du dich einfach mal ein Wochenende einschließt und einfach mal irgendwie loslegst mit dem Prompting.
Ja.
Aber das Witzige ist, es gibt eine Art von Menschen, die würden eher 2 Jahre investieren und 20.000 Euro Studiengebühren, bevor sie sich einen Monat lang ChatGPT Plus für 20 Euro gekauft haben, weil sie einfach sagen, ja, irgendwie mit diesem Abschluss, das fühlt sich für mich irgendwie sicher an.
Ja.
Aber so ein Tool, ob sich die 20 Euro lohnen, weiß ich nicht so recht irgendwer. Von daher einfach nur der Appell nochmal an alle. Das Tolle an KI ist eben, man muss da nicht Informatik studiert haben, man muss kein Programmierer sein. Benutzt einfach die Tools, die meisten davon sind kostenlos. Die Pro-Version davon sind auch nicht so teuer. Und da wird man sehr, sehr schnell sehen, wie einen das voranbringen kann. Und wie gesagt, wir haben jetzt schon 2 Jahre auf dieser KI-Reise. Ich glaube, in der Zeit hätte man schon wahnsinnig viele spannende Sachen machen können, sowohl beruflich als auch vom Investment her, wieder bei diesem Aktienthema. Auf der anderen Seite sind wir auch erst bei 2 Jahren von einer vielleicht 50-jährigen KI-Reise. Also es ist definitiv noch nicht zu spät, da jetzt noch ordentlich einzusteigen.
Wenn man so jung ist wie du, mag das sein. ich versuche jetzt nochmal sozusagen mein Prompt an dich zum Abschluss des Podcasts ist, welche 3 Bullet Points sollten wir aus unserer Folge heute mitnehmen? Das ist so eine Art Zusammenfassung der Themen, damit ich so ein bisschen abgleichen kann, ob ich das Richtige gehört habe, was dir eigentlich beim Erzählen wichtig gewesen ist. Was könnten 3 Bullet Points sein, die das beschreiben, worüber wir heute gesprochen haben?
Lerne 5 für dich relevante KI-Tools, werde dein Power-User. Versuche im Bereich KI zu arbeiten. Das kann ein KI-Startup sein, das könnte die KI-Abteilung innerhalb eines Unternehmens sein, das könnte eine KI-Agentur sein, eine Beratung oder sowas. Und drittens, schau dir die Companies an, die diesen KI-Trend jetzt mitgestalten und schau, ob du in diese Aktien investieren kannst, weil die wahrscheinlich wahnsinnig gut laufen werden. Genauso wie sich auch E-Commerce oder Social-Media-Aktien in den letzten 10, 20 Jahren sehr, sehr positiv entwickelt haben.
Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Besuch unseres Stammgasts Theo darf eigentlich jetzt nicht wieder ein Jahr vergehen. Ich setze mich sehr dafür ein und werbe dafür sozusagen wie in einem Wahlkampf um das Vertrauen meiner Hörerinnen und Hörer. Theo, tausend Dank, dass du für uns diese KI-Situation so toll eingeordnet hast. Ich bin definitiv mal wieder schlauer als vorher. Deine Webseite, dein LinkedIn und so weiter verlinken wir natürlich im Episodentext. Tausend Dank, Theo.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Für dich zu Hause heißt es jetzt gut durch die Woche kommen. Dann können wir uns nämlich nächste Woche in der nächsten Folge wiederhören. Hit subscribe und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ganz liebe digitale Grüße von
Theo
und von Christoph. Tschüss.
Ciao.